Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen, das ist die 8. Folge des ImproLife Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und zu Gast bei mir ist wieder Ella Amann von der ImproLife Akademie. In den Folgen 6 bis 10 möchten wir euch ja eine kleine Einführung über das Framework der ImproLife Akademie geben, beziehungsweise des Soft Skill Trainings der ImproLife Akademie. Und gern die jeweiligen 5 Leitsätze, also die jeweiligen Leitsätze der 5 Lern- und Entwicklungsfelder vorstellen. Und diesmal wollen wir über das Lern- und Entwicklungsfeld Kommunikation sprechen,
ja, genau.
Was du auch das Gesprächserlebnis genannt hast.
Genau, ja.
Ja, was mich mal interessieren würde, auch in Vorbereitung auf dieses Interview ist, inwiefern unterscheidet sich das Thema Kommunikation in euren Trainings von anderen klassischen Kommunikationstrainings?
Ja, das ist doch schon mal eine spannende Frage. Jetzt kenne ich nicht so viele andere klassische Kommunikationstrainings. Also es kommt darauf an, ob man jetzt mit welchem Kommunikationsansatz man arbeitet, mit den 4 Ohren.
Genau, ich sage mal 4 Ohren, und solche gewaltfreie Kommunikation,
genau.
Solche Geschichten. Ja. Also wo jemand vorne steht und das Modell erklärt,
ja.
Und dann müssen Leute mit kleinen Kärtchen irgendwas an irgendwelche Metaplanwände heften und so.
Genau, ja. Also solche Sachen machen wir da in diesem Kontext gar nicht. Also wir benutzen an der Stelle kein Modell wie das Vier-Ohren-Modell oder solche Dinge. Wir wir haben ein Modell dahinter, hinter der Kommunikation, hinter dem Gesprächserlebnis. Und ich nenne es auch Selbstgesprächserlebnis. Also ich gehe da in 2 Richtungen. Also das eine ist, dass wir drauf gucken, wie spreche ich eigentlich mit mir selbst in meiner Kommunikation mit mir und meinem inneren Team auch. Und wie ist das Gesprächserlebnis dann mit meinem Gegenüber? Also primär erstmal mit einer Person, aber das dem nächsten Schritt ja, und das gucken wir uns, glaube ich, dann ja danach an, auch im Team. Aber wir gucken erstmal so, in diesem Gesprächserlebnis bin ich geprägt von psychologischen Bedürfnissen. Und da arbeiten wir mit einem Modell, das ist von Zeiss-Prozess. Das ist ein Kommunikationsmodell, was hinter dem sogenannten inneren Parlament liegt. Und das innere Parlament, das sind interne quasi Grundbedürfnisse, die dich prägen. Das ist ein Modell, das kommt aus der Transaktionsanalyse und wir unterscheiden 6 verschiedene Grundbedürfnisse. Und diese Grundbedürfnisse prägen deine Kommunikation. Also das ist etwas, was wir tatsächlich als Modell dahinter liegen haben. Und diese Grundbedürfnisse in der Kommunikation, die gucken wir uns an, denn die führen dazu, dass wir im Denken, Fühlen und Handeln etwas unterschiedlich orientiert sind. Das heißt, unser Leitsatz 19 ist ja zum Beispiel orientiert sein im Denken, Fühlen, Handeln. Und das ist unter anderem damit gemeint, dass ich verstehe, ob mein Erstzugang in der Welt, also wie ich mit Menschen kommuniziere, geprägt ist von meinem Denken, von meinem Fühlen oder von meinem Handeln. Und wenn ich das schon mal unterscheide, dann gehe ich mit ganz verschiedenen Blickwinkeln in eine Gesprächssituation. Und das äußert sich dann auch in bestimmten Formulierungen, die ich benutze, in sogenannten, also ich kann bei einem Menschen offene Türen einrennen und ich kann bei einem Menschen aber auch eine geschlossene Tür vorfinden. Also ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel klar.
Geht das so ein bisschen in die NLP-Richtung, die ja auch mit diesem Warcock-Modell.
Ja, genau, da hast du ja auch so diese Unterscheidung, dass du dich ein bisschen nach den Sinneskanälen organisierst. Und hier ist es aber nicht ganz so technisch, sondern wir gehen noch mal ein Stückchen tiefer auf diese Bedürfnisebene zurück. Und das ist ja zum Beispiel so, dass bei einem Menschen, der, sage ich mal, primär einfühlsame Anteile hat, das können wir also diagnostisch feststellen, auch bei einer Person. Also unsere Trainer, die bei uns ausgebildet werden, die machen auch alle eine Diagnose und dann können die auch sehen, wie ihr eigenes Trainerprofil ist oder ihr Beraterprofil. Und dann können die zum Beispiel erkennen, wenn der primäre einfühlsame Anteil eben dominiert, dann ist die Person im Gesprächsverlauf, hat ein bestimmtes Gesprächsbedürfnis. Und dieses Bedürfnis ist zum Beispiel, eine tiefe, echte Kommunikation mit einem Menschen zu haben über Gefühle, Aufrichtigkeit, Authentizität, also die braucht ein tiefes, echtes Gesprächserlebnis, um sich wohlzufühlen im Gespräch. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Impro-Spieler haben, der hohe einfühlsame Anteile hat, und das können wir ja immer so schön unterscheiden in den verschiedenen Spielcharakteren, die wir auch sehen, dann wäre das zum Beispiel auch ein Spieler, der primär sich mit dem Spieler auf der Bühne gerne quasi auch, wie soll man sagen, in Dialoge auch begibt, die auch mit tiefen Gefühlen zu tun haben. Also der vielleicht echte tiefe Schauspieler bekommt dort einen tieferen emotionalen Zugang, auch in dem, was wir da draußen das Spiel nennen. Ja? Hm. Und was dann auch die Interaktion, die Kommunikation ausmacht. Und wenn wir jetzt einen Spieler haben, der zum Beispiel eher aktiv orientiert ist, der geht eben auf die Bühne und handelt erstmal. Der startet nicht mit dem Dialog, sondern der startet mit einer Aktion. Oder wenn wir eben jemanden haben, der eine starke Denkorientierung hat, das kann eben sein, dass es diese, wir kennen ja beim Impro dieses Talking Heads. Mhm. Und dann haben wir diese typische Situation, dass da jemand vielleicht erstmal auf der Bühne steht und anfängt zu monologisieren. Und erstmal sagt, und das halte ich von der Welt und erzählt. Ja. Und wir haben früher beim Impro-Theater nie so richtig gewusst, wo kommen eigentlich auch diese Unterscheidungen her. Also, dass wir auch heute viel, viel mehr verstehen, dass wir unterschiedliche Spielerbedürfnisse haben auf der Bühne. Das heißt, in der Art, wie wir auch Impro spielen und dass es da nicht ein Gut oder Falsch gibt, sondern dass wir eigentlich heute besser verstehen können, was brauchen eigentlich auch Impro-Spieler auf einer ganz unterschiedlichen Art und Weise, um in ein gutes Spiel hineinzukommen. Hm. Und das ist für uns eine große Bereicherung heute in der Arbeit, wenn wir mit Impro arbeiten, dass wir da heute ein Modell tatsächlich im Hintergrund haben, mit denen wir uns Gesprächserlebnisse anschauen. Denn das Ziel soll ja sein, dass wir alle miteinander ein gutes Gesprächserlebnis haben. Hm. Und dass wir uns auch verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Impro-Spielern arbeite, von denen ich quasi deren psychologische Grundbedürfnisse kenne, dann kann ich viel, viel leichter mich auch in der Teamarbeit auf die einstellen oder auch in der Kommunikation auf der Bühne zum Beispiel.
Wie kann denn der Kopfmensch, der Denkmensch mit dem Fühlmensch gut zusammenspielen?
Also der Kopfmensch kann wunderbar zusammenspielen mit dem Gefühlmensch, indem er zum Beispiel erstens das weiß. Also in dem Moment, wo ich weiß, dass ich zum Beispiel einen Mitspieler habe, der eben auch gerne mal über tiefe Gefühle spricht auf der Bühne oder eben über tiefe Verbundenheit oder gerne tiefe Beziehungen darstellt, dass ich mich in dem Moment so flexibel auf ihn einlasse, also dass ich in meiner eigenen Persönlichkeitsstruktur möglichst agil und flexibel agiere und dann mit ihm halt in eine tiefere Beziehung eintrete auch und mich darauf einlasse, zum Beispiel eben jetzt ein Paar zu spielen, die jetzt einfach auch vielleicht eine tiefere Liebesbeziehung auf der Bühne darstellen oder einen tieferen Beziehungskonflikt darstellen. Und das heißt, ich bin dann in der Lage, mich zu adaptieren und anzupassen. Hm. Und der gefühlsorientierte Spieler, wenn er weiß, ich spiele jetzt mit einem mit einem Kollegen zusammen, der eben eher im Denken ist, sich auch dort einzulassen und zu wissen, zum Beispiel nicht gleich mit Frustration zu reagieren, weil der, ja von mir aus, der analytische Spieler eben eher faktenorientiert ist oder eher informationsorientiert ist als emotional. Also wir haben ja alle diese 6 Anteile in uns, nur wie in einem inneren Parlament musst du dir das so vorstellen, wie du hast halt so 2, 3 Anteile, mit denen du primär interagierst. Mhm. Und aber du kannst auf alle zugreifen.
Welche sind denn die 6? Du hast jetzt gesagt, es gibt so 3 Herangehensweisen, nämlich quasi Denken, Fühlen, Handeln. Genau. So, das sind so diese Wahrnehmungsfilter, würde ich es mal nennen, so habe ich es verstanden. Ja. Was sind denn die 6 Anteile oder
ja? Ja, also du hast, fangen wir mal an mit dem mit dem einfühlsamen Anteil. Also, das ist der Anteil, der das Grundbedürfnis hat nach Beziehung, nach echtem Austausch von Gefühlen, nach authentischen Gefühlen, sehr hilfsbereiter, also ein Spielercharakter, der zum Beispiel auch sehr unterstützend ist. Also auch ein Spieler, der innerhalb des Impro-Spiels zum Beispiel eben auch sehr gerne unterstützende Handlungen verführt. Der muss nicht immer gleich der Held sein zum Beispiel. Der reißt nicht zwingend die Heldenrolle an sich, sondern der kann auch ein guter, supportiver Spieler sein. Und das ist völlig legitim. Und mag eben auch das Darstellen von tiefen Szenen, wo es um Gefühle geht zum Beispiel. Das ist ein guter Zugang.
Und du hast gesagt, das kommt aus der Transaktionsanalyse. Mhm. Das heißt, das ist quasi der so ein bisschen aus dem angepassten Kind kommt oder wo kommt der her?
Ja, wenn wir nachher auf das Stressmuster kommen, dann können wir da natürlich auch sehen, wenn jetzt der einfühlsame Spieler zum Beispiel auf der Bühne stark unter Stress steht, dass er da eben ein bestimmtes Stressmuster hat, mit dem er dann eben auch reagiert, nicht? Oder wenn in die Überanpassung geht und, sag ich mal, es allen Kollegen dann total besonders recht machen will und sich überanpasst oder nachher irgendwie in die Opferhaltung geht. Das kann man dann schon ableiten. Mhm. Also wir können dann eben auch verschiedene Stressmuster unterscheiden und das ist ein völlig neuer Ansatz, zum Beispiel auch in der Schauspielarbeit. Heute mit so einem Modell zu arbeiten. Dann haben wir 2 handlungsorientierte Anteile. Das ist einmal der kreative Anteil. Das ist der Anteil, der ein großes Bedürfnis nach Freude, Spaß, Humor, Austausch, also auch dieses Arbeiten in einem größeren Ensemble, in der Gruppe, also verrückte Ideen hat, der sehr assoziativ arbeitet, kreativ arbeitet.
Das freie Kind so ein bisschen.
Das freie Kind, genau. Der dann eben auch sehr gut in diesen assoziativen Sachen auch sich, das sind so die Spieler, die ständig mit verrückten Ideen kommen. Oder die auch mal Szenen dann plötzlich, du kennst das so schön, einfach auch mal negieren können. Also im Sinne von, das Kind ist eben auch in der Lage, mal eine Idee umzuhauen und mal die Lego-Klötze umzuwerfen, um damit wieder was Neues machen zu können. Also dieser positive, kleine, zerstörerische Anteil zum Beispiel. Wenn wir den Spieler aber dann im Stressmuster erwischen, dann kann es eben derjenige sein, der danach dem Spiel wieder sagt, du kennst das vielleicht auch so, wenn man dann in der Kabine ist, du hast da wieder das gemacht und du hast das Angebot nicht angenommen. Und dann ist man sehr schnell in der Stressreaktion, und das kann dann eben auch bedeuten, ich gucke dann eher mal so, dass ich die Fehler oder die Verantwortung auch mal so ein bisschen auf andere verschiebe. Bei dem handlungsaktiven Anteil, das ist halt jemand, der möchte schnelle Ergebnisse sehen, lösungsorientiert auch arbeiten im Sinne von nicht so viel reden, nicht so viel fühlen, sondern lass uns möglichst actionorientiert arbeiten auf der Bühne und aktiv. Und wenn es dann darum geht, hey, wer möchte rein in die Szene, schwupp, dann stehen die schon auf der Bühne, ohne dass du dreimal drüber nachgedacht hast. Während der Einfühlsame sich noch überlegt, ist das jetzt so das Angebot, was ich jetzt so spüre? Und dann, also das ist irgendwie total schön, man kann das wirklich auch beobachten, dass da ganz andere Spielformen auch entstehen. Und gerade natürlich jetzt diese aktiven Anteile, die sehen wir auf der Bühne, gerade auf der Improbühne natürlich sehr häufig, weil das ist etwas, wo die Impro-Welt ein bisschen auch davon lebt und was uns manchmal auch etwas ermüdet, weil wir dann diese überaktiven Impro-Schauspieler haben, wo es immer darum geht, ein Witzchen zu reißen, Gag zu machen, eine lustige Szene zu erzählen, immer gleich vorzupreschen, oder diese Rampensau, die hat eben sehr hohe aktive und kreative Anteile. Und wenn das nicht ab und zu auch ein bisschen kombiniert ist, eben mit einfühlsamen Anteilen oder jetzt eben auch den Denkanteilen, die jetzt auch noch kommen. Also es gibt dann die drei Anteile. Der eine ist der analytische Anteil. Da sind dann die Spieler, die ständig irgendeinen analytischen Witz haben, die alle Informationen, die auf der Bühne, die im Storytelling passieren, wieder zusammenführen können, die gut auf Geschichtenstruktur achten können. Also dass man wirklich diese Spielstrukturen alle einhält. Das sind echt auch so die Wächter der Struktur in dem Moment. Das sind Menschen, die sehr, sehr gut sind, wenn es darum geht, Sachen zu etablieren, also einen Kontext zu etablieren, wer was wo. Die können Fragen gut beantworten. Also es sind auch so intellektuelle Spieler, die eben sehr guten Wortwitz haben zum Beispiel auch. Ne? Die überzeugen nicht immer dadurch, dass sie da jetzt Akrobatik machen auf der Bühne und extrem stark körperlich sind. Aber die können halt ganz wunderbar eben auch tollen Humor mit auf die Bühne bringen, indem sie vor allen Dingen gutes Informationsmanagement haben auf der Bühne. Und wenn man das im Ensemble weiß, dann ist das auch einfach gut zu wissen, dass wir auch immer jemanden mit im Team haben, der dann ein gutes Auge drauf hat. Dann haben wir den werteorientierten Anteil. Das ist der Anteil, dem es einfach wichtig ist, dass die Szene auch eine Qualität hat, dass da auch eine Aussage im Spiel ist, dass vielleicht auch die Themen, die bespielt werden, irgendwie Sinn machen, dass auch Storytelling Sinn macht, dass auch eine gehaltvolle Geschichte erzählt wird, die nicht nur lustig ist, sondern die vielleicht auch einfach eine Botschaft und eine Message hat. Und der werteorientierte Spieler, der kann zum Beispiel wunderbar auch so Sachen übernehmen wie Monologe, tiefere so Momente, tiefere Erzählmomente auch etablieren und so. Das ist eine ganz tolle Spielerqualität, die dann auch dort ist. Ist vielleicht jetzt auch nicht so actionorientiert und nicht so humororientiert, kann aber eine ganz tolle tiefe Qualität ins Impro-Spiel reinbringen. Mhm. Und dann haben wir zum Schluss noch eine ganz spannende Figur. Und zwar ist das der ruhige Anteil. Und der ruhige Anteil ist ein ganz extrem fantasievoller Anteil, der aber, und das ist jetzt fürs Impro-Spiel wieder sehr interessant, nicht so sehr quasi Ideen im Zusammenspiel mit anderen entwickelt, sondern in seiner eigenen Fantasiewelt Ideen entwickelt und zum Beispiel wahnsinnig gut ist, um Solo-Szenen zu machen oder auch Solo-Programme zu machen. Oder eben auch mal im Impro-Ensemble-Spiel Momente zu übernehmen, wo er quasi nicht immer so quasi das ist ein zurückhaltender Spieler, der nicht immer gleich nach vorne springt, der zum Beispiel aber auch nach Szene mal 5 Minuten zuschauen kann, alle Informationen sammelt, zum Beispiel wenn es darum geht, Lösungen für Probleme zu erkennen, dann sich schon im Hintergrund so am Bühnenrand eine Lösung überlegt und dann zum Schluss reingeht in die Szene und dann nochmal so alles zusammenführt, die Lösung bringt für das Problem und dann den Helden nach Hause führt, so ungefähr.
Welcher Ich-Zustand korrespondiert mit diesem, wenn wir jetzt bei der Transaktionsanalyse bleiben?
Naja, das ist im Grunde genommen der Anteil, der dann dafür sorgt, dass du erstmal neutral bleiben kannst. Also ich würde sagen, so ein Stück weit Erwachsenes, das Erwachsene ich auch ein Stück weit bedient und zu sagen, ich springe da nicht rein, ich bewerte das erstmal nicht, sondern ich bin auf so einer Ebene der Problemlösung.
Okay.
Ne, so würde ich das jetzt erstmal wahrnehmen. Und das ist eine ganz spannende Qualität. Und wenn wir die heute auffächern und wenn wir Ensembles heute auch dazu befähigen, das zu erkennen, dass es diese verschiedenen Spielerqualitäten gibt und die im Ensemble zu wissen und dann damit auch das Spiel mehr zu bereichern, anstatt es zu bewerten. Und gerade auch im Anschluss an Impro-Spielen, du kennst das ja aus deiner Karriere sicherlich auch, ich habe das immer früher gehasst, wenn man dann irgendwie gerade vom Spiel fertig ist, dann geht man in die Umkleidekabine und dann wird erstmal analysiert und du hast das falsch gemacht und das ist nicht gut gelaufen und so weiter. Und heute können wir ganz, ganz anders an Ensemblebildung rangehen. Und es gibt uns heute auch für Storytelling nochmal einen ganz anderen Background. Und es gibt uns eben auch für dieses tiefe Gefühl, dass wir uns alle miteinander auf der Bühne wohlfühlen wollen, gibt es uns da einfach nochmal eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis darüber, auch was es bedeutet, bestimmte Figuren zu spielen, einen bestimmten Rhythmus auch zu haben beim Spiel. Und wenn ich diese Modelle zum Beispiel schon früher gehabt hätte, als ich selber noch in der Ensemblearbeit war, ich glaube, dann hätten wir einige Zerwürfnisse oder einige Probleme, die wir auch erlebt haben bei Impro-Ensembles, wirklich vermeiden können.
Das ist ganz spannend. Bei so Modellen die Gefahr nicht ziemlich hoch, in so ein Schubladendenken zu verfallen, in so ein Kategoriendenken? Da bin ich immer vorsichtig mit Modellen.
Ja, das ist immer dann bei einem Modell, wenn du eine Typisierung hast. Wir haben hier das Glück, dass wir mit diesem Modell nicht in der Typisierung sind, sondern wirklich, dass wir aufgefächert alle 6 Anteile gleichwertig im System haben. Das heißt, du hast jetzt auch alle 6 Anteile mit Energie besetzt. Was wir uns aber anschauen ist, wie hoch ist welcher Anteil mit Energie besetzt und wie schnell kommst du von der Energiebesetzung in welchen Anteil rein. Okay. Und das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Idee ist aber, dass du am Ende als Ensemblespieler alle 6 Anteile bedienen kannst. Das heißt, dass du auch lernst damit, ganz bewusst und gezielt beim Storytelling und egal, was da auf der Bühne passiert, eben auch alle Anteile zu nutzen und mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erzielst, also wirklich eine innere Agilität entwickelst. Und das ist jetzt das Wichtige, dass du aber auch erkennst, dass deine primären Stressmuster nicht eben aus allen Anteilen kommen, sondern aus welchem, also aus 1 bis maximal 2 Anteilen kommen deine Stressmuster und das kannst du erkennen und dann kannst du auch gezielt dagegen arbeiten oder damit arbeiten und das ist im Grunde genommen, was wir dann eben nicht mehr tun. Wir kommen gerade aus der Typisierung raus und werden dann auch in der Rollendarstellung authentischer am Ende und nutzen dann nicht mehr so viele Klischees, sondern wir wissen dann, wie wir über die Aktivierung der inneren Anteile quasi auch authentische Schauspiele hinbekommen auf der Bühne und das ist eigentlich der interessante Entwicklungsprozess für uns.
Ja, genau. Also das finde ich für Impro sowieso, dass man versucht eben aus den inneren Anteilen das quasi nach außen zu bringen und damit zu spielen, anstatt irgendwie ein Gefühl oder irgendein Charakter oder irgendwas aufzusetzen.
Richtig,
also
genau.
Da bin ich ganz mit dir. Wo ist der Bogen zur Persönlichkeitsarbeit oder zur Arbeit mit Teams, mit Mitarbeitern, mit Trainern in der Arbeit, wie ihr sie macht?
Also die Brücke ist natürlich da in dem Moment, wo ich diese bedürfnisorientierte Führung lerne, also Selbstführung als auch Teamführung, bin ich einfach in der Ensemblearbeit wesentlich friedlicher unterwegs, weil ich jetzt nicht mehr mit Bewertungen unterwegs bin, weil ich nicht mehr mit Typisierungen unterwegs bin, weil ich nicht mehr mit Klischees unterwegs bin, sondern weil ich viel authentischer mich auf das ausrichte, was gerade wirklich wichtig ist, um in einen tieferen Kontakt mit meinen Mitspielern zu kommen, um in Resonanz zu kommen und in so eine friedlichere Grundhaltung zu kommen. Also du kannst dich damit viel mehr auf kreative Problemlösungen zum Beispiel konzentrieren, anstatt damit zu bewerten, ob der eine oder andere jetzt falsch oder richtig ist. Dann können wir eben auch gucken, was es in der Unternehmenskultur zum Beispiel gebraucht, also welche Kulturen begegnen uns auch dort und Persönlichkeitsanteile prägen eben auch eine Unternehmenskultur. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt in einer aktiv geprägten Unternehmenskultur unterwegs bin oder eher in einer denkorientierten Unternehmenskultur. Und das ist eben etwas, was wir dort ganz klar unterscheiden können, was wir diagnostizieren können, was vor allen Dingen gut evaluiert ist. Das ist eine große Hilfe für uns, dass es jetzt nicht nur ein Modell ist, was man mal eben so mal mitnimmt, sondern es ist wirklich da steckt viel Arbeit und viel Evaluierungsarbeit auch dahinter. Das heißt, wir haben eine relativ große Akzeptanz auch dadurch, dass die Ergebnisse auch sehr sicher sind und gut erforscht sind. Und wir können von dort dann einfach die Teamarbeit verbessern, indem wir das Verständnis schaffen, dass wir die Flexibilität erhöhen, dass wir mehr über diese Anteile wissen und sie auch leichter nutzen können für uns, dass wir mit der Verurteilung, Beurteilung aufhören und vor allen Dingen, dass wir einfach, wir werden flexibler und agiler in der Art, wie wir miteinander umgehen.
Also ich persönlich denke, der Dreh- und Angelpunkt dieses Ganzen, was du jetzt erzählt hast oder wie ich es verstanden habe, ist wirklich das von der Bewertung wegkommen, was ja ein bisschen dann Erwachsenen ich ist, um jetzt mal ich bin ja ein bisschen transaktionsanalytisch unterwegs. Ja, ich habe mich nämlich auch generell, das ist eine Frage, die mich gerade beschäftigt hat. Du kennst ja bestimmt dieses Myers-Briggs-Modell, wo ich jetzt nicht so unbedingt so wahnsinnig viel von halte. Naja, so Mittel, sagen wir mal. Aber auf jeden Fall diese Dimension Judging versus Perceiving, habe ich mir letztens so gedacht, gibt es eigentlich einen Mensch, der von Natur aus nicht judging ist, also perceiving ist? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise judgen, nur die Art, wie wir damit umgehen, ist anders. Also einige lassen es gleich raus, so reizreaktionsmäßig, und bei anderen Menschen, die gucken vielleicht nochmal, kann man das vielleicht auch anders sehen, oder aha, okay, jetzt bewerte ich das so und so. Behalte ich aber lieber erstmal nochmal für mich, also nehmen sich ein Stück zurück. Ich glaube, das ist der Unterschied. Aber tatsächlich denke ich, dass es eine sehr menschliche Grundkonstitution ist, erstmal diese Bewertungen vorzunehmen, in irgendeiner Art und Weise.
Ja, das ist absolut wichtig. Wenn du völlig bewertungsfrei bist, kriegst du keine Entscheidung mehr hin. Du brauchst ab einem bestimmten Moment, musst du ja eine Bewertung für dich treffen. Da muss ein Ja oder Nein passieren, sonst kommst du nicht in eine Bewegung rein. Die Frage ist nur, und jetzt ja auch im Selbstgesprächserlebnis, wie gehst du damit mit dir selber um und wie gehst du damit auch mit anderen um?
Ganz genau.
Und worauf man einfach gucken muss, ist an der Stelle immer zu schauen, und deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir immer auch auf diesen Resilienzansatz schauen an der Stelle. Erlebe ich ein System unter Stress oder erlebe ich ein System ausgeglichen, ausgewogen? Und sobald ich in einem nicht gestressten Zustand bin, nämlich ausgewogen, ausgeglichen und vor allen Dingen, wenn ich mich sicher fühle, das heißt, wenn ich in einer Ensemblearbeit bin, ich kann mich sicher fühlen, ich kann mich frei entfalten, ich kann Fehler machen, ich kann alle meine Anteile zeigen, die werden eben nicht bewertet vom Team, sondern die werden interessiert wahrgenommen und sagen, oh ja, komm, zeig mal, was du da kannst oder zeig mal deine Idee. Wenn ich in diesem sicheren Kontext bin und unser autonomes Nervensystem in der Lage ist, vom sozialen Engagement her wirklich diese Sicherheit wahrzunehmen, dann erlebe ich meine Anteile nicht unter Stress, und dann bedeutet Bewertung etwas anderes, nämlich dann bedeutet Wertung orientiert sein im Denken, Fühlen und Handeln, nämlich eine eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Dann habe ich einfach eine Orientierung und ich weiß, wo ich bin, was ich denke. Ich kann meine Meinung äußern, aber ich mache es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, dass ich sage, du Idiot, ich sehe das völlig anders. Du sagst, interessant, wie findest denn du das? Hier ist mein Vorschlag, wie ist dein Vorschlag? Und dann kommen wir in diese sogenannten Aushandlungsprozesse rein. Und diese Aushandlungsprozesse, die dienen uns dann dazu, wenn jetzt zwei erwachsene Menschen miteinander einfach Meinungen haben und Ideen haben, dass die quasi im Raum stehen können und dass man sie aushandeln kann und dann gucken kann im Sinne der kontextuellen Aufgabenstellung, die wir da vor uns haben. Was ist die beste Lösung? Und dass wir Lösungen ausprobieren, dass wir prototypen, dass wir nicht sagen, gut oder schlecht, sondern wir sagen, hey, komm, lass uns einfach mal 4, 5 Lösungen ausprobieren und dann entscheiden wir nachher gemeinsam, was hat das beste Ergebnis gebracht, dass man auch so an die Probenarbeit rangeht. Und das ist einfach eine völlig neuere und sehr moderne Herangehensweise, dass wir uns in unserer Vollständigkeit begreifen und gleichzeitig aber auch in unserer Diversität akzeptieren, dass wir trotzdem unterschiedliche Kernbedürfnisse haben. Und das ist, glaube ich, dieser neue wichtige Schritt, den wir jetzt da miteinander irgendwie insgesamt gesellschaftlich gehen müssen, dass wir Diversität und Einzigartigkeit gleichzeitig erfahren. Und dass wir es nicht, vor allen Dingen, dass wir den ganzen Stress daraus nehmen, weil in dem Moment, wo wir in Stressmustern drin sitzen, sind alle Anteile auf ihre Art und Weise echt unangenehm.
Ja. Dann hast du gerade in unserem kurzen Vorgespräch zu dem Interview gesagt, dass wir in einer sehr gestressten Gesellschaft leben. Ich wiederhole es mal mit meinen Worten. Mhm. Und dass viele Menschen eigentlich permanent in ihrem Stressmuster drin sind, was ja so ein bisschen kontraproduktiv diesem Ansatz gegenübersteht. Oder sehr produktiv für euch, weil ihr viel zu tun habt oder wir oder wer auch immer damit arbeitet.
Ja, aber das Schöne ist ja, also wenn wir uns nochmal an die Aspekte angucken, wir kommen ja auch beim Impro-Training dazu, dass wir lernen, dass das autonome Nervensystem lernt, mit unbekannten Situationen umzugehen, dass es lernt, mit plötzlichen Störungen umzugehen, dass es lernt, auch mit Fehlern umzugehen, also wieder frei zu werden in der Bewertung, Fehler zu machen, dass wir diesen experimentellen Teil wieder in uns aktivieren, nämlich diesen aktiven Teil, der Spaß am Experimentieren hat, der am Ausprobieren Spaß hat und so weiter. Wir sind ja Prototyper von Natur aus, ne? Wir müssen es uns auch erlauben dürfen in unserem Rahmen, dass wir die Lust am Scheitern entwickeln. Das sind alles diese Sachen, die zu unserem Gesprächserlebnis ein Stück weit dazugehören. Denn wenn wir das mit dieser Toleranz gegenüber Störungen, jetzt sind wir wieder bei der Resilienz, also wenn wir das nicht wirklich aktiv immer wieder trainieren, dann haben wir natürlich diese unangenehme Situation, dass wir im Dauerstress sind. Und deswegen ist das Impro-Training ja auch bei uns im Resilienztraining eine der wichtigsten Ansätze, dass wir genau das wieder lernen, dass das autonome Nervensystem erstmal innerhalb des sozialen Engagements diese Toleranz trainiert und übt und dass wir dann auch mit dem Mindset und den Bewertungsmustern quasi, dass wir die so ein Stück weit auf die Seite legen, dass wir uns wieder in einem neutralen, vor allen Dingen sicheren Raum begegnen und dass wir dort wieder Fehler machen dürfen, scheitern dürfen, mit unbekannten Dingen umgehen, dass wir unsere Kreativität, unsere Spontanität und all diese Dinge, über die wir ja schon gesprochen haben, dass wir die wieder einsetzen und nutzen können und dann plötzlich sehen, dass wir dann in der Ensemblearbeit plötzlich wieder Dinge leisten können, die vorher nicht möglich waren. Ich hatte jetzt gerade ein Teammeeting in Palma, da haben wir uns getroffen mit einem Scrum-Experten, der Menschen in dem Bereich ausbildet, Scrum Master ist und der oder von dem man jetzt ja auch meinen sollte, der macht eigentlich permanent auch gerade in dieser neuen, in agilen Welt diese Erfahrung, dass Menschen das miteinander tun können. Und er sagte halt zum Beispiel auch, wir führen gerade überall Scrum ein und haben diese agilen Teams und er sagte, wir stoßen überall an die Grenze der Social Skills, also auch der Soft Skills an der Stelle. Und er sagte zum Beispiel, wir haben 3 Tage das Meeting gehabt und er sagte, er hat das noch nicht erlebt in all seinen Meetings in der Scrum-Szene, dass er so eine entspannte, produktive und kreative Meeting-Atmosphäre erlebt hat. Weil wir haben eigentlich das, was wir da permanent tun, umgesetzt, nämlich kreative Ideen gesammelt, dann haben wir kreative Tools genutzt, dann haben wir das umgesetzt. Und er kannte das zum Beispiel aus der agilen Arbeit eben nicht.
Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe ja nun 10 Jahre in einer IT-Firma gearbeitet und auch einigen so einer Meetings beigewohnt. Mein Eindruck war meistens, dass ich habe da ein ganz einfaches Modell genommen, nämlich du hast die Sach- und die Beziehungsebene und es der Klassiker, die Leute diskutieren vermeintlich auf der Sachebene, aber eigentlich diskutieren sie auf der Beziehungsebene und da knirscht es immer und da geht viel Zeit und Energie rein.
Genau, ja, weil da diese Akzeptanz eben nicht für Unterschiedlichkeit gegeben ist, ne? Weil wir da nicht die tiefe Akzeptanz haben für diese Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse und dann wird über Bedürfnisse gestritten und dann wird über Sichtweisen gestritten und dann sind wir nicht mehr auf diesem neutralen Boden, auf dem wir dann eigentlich miteinander kreativ sein können. Und ich finde das extrem interessant, weil solche Feedbacks helfen uns natürlich auch einfach nochmal zu sehen, in was für einer Qualität wir vielleicht inzwischen miteinander auch arbeiten oder in was für einem, ich sage mal, glücklichen Arbeitskontext ich arbeiten darf, dass ich überwiegend seit so vielen Jahren mit Menschen zusammenarbeite, die ja auch über diese Prinzipien und Werte, die es ja da auch letztendlich geht, die das können, die das geübt haben, die da einfach, mit denen man auf einem sehr hohen zwischenmenschlichen Level arbeiten kann und auch kreativ sein kann. Und das ist, denke ich, manchmal immer etwas, was mir schon sehr bewusst ist, aber was mir dann immer wieder noch bewusster wird, wenn ich dann in Kontexten, in normalen Arbeitskontexten oder Teamkontexten dann lande, wo ich dann denke, oh mein Gott, stimmt, das ist hier die Alltagskommunikation. Meditation. Oh je, wie anstrengend ist das eigentlich? Und wie viel verschwendete Arbeits- und Lebenszeit ist das eigentlich?
Und Energie.
Und Energie ist es, wenn wir uns permanent nur in diesen Diskussionen befinden, ist der eine gut, ist der andere schlecht und so weiter, anstatt einfach zu sagen, hey, lass uns doch einfach diese Qualität, die wir von Natur aus haben, einfach nutzen und auch diese Vielseitigkeit nutzen.
Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses Thema an dieser Stelle ab, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, prima.
Vielen Dank dir, ja. Ella Ammann. Das war die 8. Folge des Impro-Live-Podcasts, von dem jetzt nach wie vor jede Woche eine Folge erscheinen wird. Die nächste Folge dann zum Lern- und Entwicklungsfeld Team Spirit. Mhm. Mein Name ist Claudia Hoppe, ich habe mit Ella Ammann gesprochen und wir sagen tschüss.
Dankeschön, tschüss. Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.